Crop FM Ausgabe Nummer 383. Wir schreiben den 24. November 2017. Mein Gast heute Abend ist Diplom-Ingenieur Majid Abdelaziz. Und es geht um Wüstenbegrünung, das Projekt Desert Greening und einiges mehr. Heute steht der CropCom wieder offen, jener Live-Chat, mit dem man sich am Gespräch beteiligen kann. Einfach Fragen reintippen, gebe sie dann sehr gerne an den Skype-Gast, in dem Fall weiter, der gerade in Kanada ist. Ob wir heute zu Skype inkommen, weiß ich nicht, weil er hat nicht allzu viel Zeit, aber schauen wir mal. Jedenfalls CropCom erreicht bitte die Website cropfm.at. Dieser Sender gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren von der Startseite aus von CropFM, cropfm.at. Man kann mir sehr gerne mailen, obwohl im Moment bin ich ja gerade bis über beide Ohren mit der neuen Website beschäftigt, also dauert es sogar noch etwas länger als gewöhnlich. cropfm@mur.at ist jedenfalls die Adresse. Alle Ausgaben erscheinen ja in einem Podcast-Archiv, dort kann man sie auch downloaden, direkt verlinken. Es gibt ein Forum, das wird betreut von Unarmed und Wingman und auch heute gibt es schon einen Thread zu dieser Sendung. Das Coverbild gefällt mir wieder mal ausgesprochen gut. Wie immer von Matthias Töpfer. Mehr dazu auf bilderdemo.de bzw. atelier-töpfer.de. Das ist jetzt eine neue Website. Wenn diese Sendung gefällt, es ist keine neue Website, es ist nur eine andere Adresse. Wenn diese Sendung gefällt, bitte weitersagen, verlinken in Foren. Wie gesagt, gibt da die Direktlink-Funktion. Mit der neuen Website geht das dann alles viel einfacher, da gibt es dann auch einen Embed-Link etc. Wer diesem freien Radioprojekt etwas spenden möchte oder es unterstützen möchte, geht natürlich, indem man es weitersagt, indem man vielleicht Kontakt zu Gästen herstellt oder auch natürlich pekuniär über PayPal oder als Überweisung. Und an dieser Stelle ein ganz großes Danke an alle, die das schon getan haben. Ja, und gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it. Und wie schon kurz erwähnt, die Alpha-Version der neuen Website. Ich hoffe, dass ich Ende 2017, Anfang 2018, dass sie dann online geht. Also zur nächsten Live-Sendung hoffe ich, dass dann zumindest eine erste Testversion da ist. Erstes Feedback von Leuten, denen ich den Prototypen jetzt gezeigt habe, das war eigentlich sehr positiv. Ich glaube auch, es wird ganz gut. Ja, schauen wir dann mal, wenn es fertig ist und ob es dann auch wirklich so gut funktioniert. Das ist ja immer so eine Sache. Baumpatenschaften, es sind zwei bereits vergeben, da hat sich jetzt nichts geändert an diesem Stand. Wir werden da heute eh noch darauf zu sprechen kommen. Es geht eben um dieses Projekt von Majid Desert Greening, wo einfach ein Mikroklima in der Wüste entstehen soll. Leni und Merlin haben bereits eine Baumpatenschaft. Der Topf ist sozusagen bis 31.12. offen und wer also einen Nachwuchs erwartet, einfach bei mir melden und ich gebe es dann an Frank Neuske weiter. Und bis Ende 2017 spendet er also noch maximal 3 Baumpatenschaften an neugeborene Erdenbürger. Und die helfen eben diesem Projekt. Und das Projekt ist wirklich, ja, riesig und natürlich schwierig, es völlig umzusetzen. Aber Majid wird dann eh selbst erzählen, wo er da gerade steht. Unglaublich, wo er überall unterwegs ist. Und es gibt also auf der ganzen Welt bereits solche Versuche. Und das Ganze basiert, wie wir heute hören werden, auf Reich, Tesla, Schauberger etc. Alles bekannte Namen hier. Und mehr dann jetzt gleich mit Majid Abdelaziz. Ja, und wer noch eine kleine Aufmerksamkeit, also Weihnachten kommt ja und so weiter und natürlich das neue Jahr, und fürs neue Jahr, da gibt es jetzt den Kalender von Matthias Töpfer, Bilder aus der Vorstadt der Wirklichkeit, ein Kalender in verschiedenen Formaten, erhältlich 12 Illustrationen von Matthias Töpfer in Hochglanz, die einen das Jahr 2018 hindurch begleiten, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Link findet sich ebenfalls in der News-Sektion auf der Startseite. Ja, das ist eine dieser Meldungen, wo einem so ein bisschen murmelig wird. Neuartige Pille meldet, ob sie korrekt eingenommen wird. Ich bin sicher, das ist technisch schon länger möglich, aber jetzt war offenbar die Zeit reif. In die Presse ist da zu lesen, in den USA ist eine Tablette mit eingebautem Sensor zugelassen worden, der Botschaften an den Arzt oder Angehörige sendet. Wie die US-Arzneimittelbehörde FDA am Montag mitteilte, soll die von ihr genehmigte Pille mit dem Namen Ability MySight Patienten mit psychischen Erkrankungen vor allem anscheinend verabreicht werden. Und Andreas Peklau schreibt auf Rubicon dazu, halten die Medikamentenentwickler und Anwender Menschen, die an den von der FDA benannten Störungen leiden, für nicht zurechnungsfähig? Es geht um Schizophrenie und so weiter. Wollen sie entmündigen? Soll mangelnde Compliance, zu Deutsch, der Patient folgt der ärztlichen Vorgaben nur begrenzt, die ja oft nichts anderes als notwendige Selbstbehauptung in einem entfremdeten Gesundheitssystem schon im Keim erstickt werden? Welche Reaktionen seitens der Kontrollinstanzen soll erfolgen, wenn Patienten sich weigern, die Substanz den Vorgaben entsprechend gemäß herunterzuschlucken? Also man kommt dem ja dann auch irgendwie nicht mehr aus, ne? Auch wenn man das dann abschaltet, diese Vorrichtung, da ist dann irgendwie so ein Empfänger auf der Brust montiert und der gibt es dann ans Handy weiter und dort wird es dann in die Welt hineinversendet. Ja, schöne neue Welt, immer neue Gimmicks. Und alle besprochenen Artikel und einiges mehr, auch der Link auf zum Beispiel den Kalender von Matthias Töpfer, findet sich in der CropFM News-Sektion cropfm.at. Ja, und hier geht's gleich weiter live mit Majid Abdelaziz, der gerade in Kanada ist, und dem Projekt Desert Greening. Good bird. Gast Majid Abdelaziz ist in Algerien geboren, studierte Informatik in Berlin und arbeitete für VW und das Fraunhofer-Institut. Seit 1994 beschäftigt er sich mit den theoretischen Grundlagen der Orgonphysik sowie mit verschiedensten Ansätzen von Viktor Schauberger und Nikola Tesla. Seit 1999 hat er auch damit begonnen, diese praktisch umzusetzen. Und 2005, soweit ich weiß, startete die erste OROP, Orgon Operation, in der algerischen Wüste. Oder vielleicht war es auch schon 2004. Naja, wir können ihn ja jetzt gleich selbst fragen. Hallo Majid.
Ja, grüß dich. Hallo, Darek. Ich
freue mich sehr, dass wir dieses zweite Gespräch hier heute machen können. Erste ist doch schon eine Zeit lang her. Das fand im Jahr 2010 statt. So vergeht die Zeit.
Ja, genau.
Ja, und prinzipiell, glaube ich, haben wir dein Projekt ja schon vorgestellt und es erklärt, aber trotzdem vielleicht für die, die jetzt die erste Sendung nicht oder noch nicht gehört haben, dennoch kurz oder so kurz wie möglich eben, du versuchst mittels einer inspiriert von Viktor Schauberger, Wilhelm Reich und Nikola Tesla und anderen, versuchst du Wetter zu beeinflussen, Wetter zu verändern. Dazu kommen jetzt auch noch ein neues Projekt, das mit den Baumpatenschaften, oder ist jetzt auch nicht mehr neu, aber das also jetzt läuft. Und das Ziel ist einfach, das Mikroklima in einem Landstrich in der Wüste zu verändern, um so den Menschen dort neue Lebensgrundlage zu bieten. Ja, also das sage ich einmal, ist jetzt so die Kurzzusammenfassung. Und geplant war ja irgendwie, dass das Ganze sich wie ein Band durch die gesamte Wüste einmal ziehen soll. Ne?
Ja, ich würde sagen, damals hat mich Wilhelm Reich nach dem Unfall, was ich in der Wüste hatte, wo ich als Einziger überlebt habe und wo ein Tuareg auf mich zukam und sagt, du bist nicht gestorben, du hast zweite Leben geschenkt gekriegt, weil die Wüste dich noch braucht. Damals war ich wirklich sehr, sehr, sehr weit entfernt, irgendwie nur mir vorzustellen, dass ich in so eine riesige Sache irgendwie involviert werden würde, die so weltweit dann irgendwann mal bekannt werde. Und Wilhelm Reich hatte damals ja große Seen gebraucht, um seine Himmelsakupunktur zu machen. Und ich dachte, große Seen, also Stauseen und sowas, sind ja nicht überall da, wo zum Beispiel Regen gebraucht wird. Dann habe ich mich ans Werk gesetzt. Du hast vorhin gesagt, du weißt ja nicht, wenn ich das Projekt angefangen hatte in Algerien. Das Land haben wir erworben 2003. Dann haben wir dann bereinigt, gemacht, ein paar Bäume, damit, wenn der Regen irgendwann mal da ist, sozusagen der Boden so gelockert ist, dass das Wasser infiltrieren kann. Nicht, dass es an der Oberfläche bleibt. Du weißt ja, wenn du eine heiße Platte hast und da kommt ein Tropfen drauf, der kugelt sich ab und das ist dann schwer für die Landschaft, wenn das Wasser nur an der Oberfläche bleibt. Es macht dann viele Schäden. Ja. Und dann bin ich auf Tesla, bin ich dann auf Kozyrev, später, nicht gleich, damals hatte ich Schauberger, Tesla, Lakowski benutzt, um sozusagen ein kleines Becken zu schaffen und Wasser aus einem Tiefbrunnen und das Wasser, dass es nicht übersättigt wird, dormäßig einfach, wird die Orgon, habe ich diese Techniken benutzt, damit das Wasser so einen Energiezustand hat, dass es noch höher ist als dem normalen Level, was hat. Weil Schauberger hat immer gesagt, ja, 4 Grad, das ist wie bei Tiefbrunnen, die an der Oberfläche kommen. Wenn sie das haben, dann ist die Dichte am besten und die Energie auch. Das Wasser ist dipol. Und zu meiner Erfindung habe ich dann diese Grundwasser von Wilhelm Reich benutzt. Aber irgendwie die Technik oder der Name, was er da gegeben hat. Man kann ja die Story erzählen, also wie er auf Cloudbuster kam, weil er gemerkt hat, wenn diese Cloudbuster direkt auf die Wolken ist, die verschwinden. Und wenn man die an die Peripherie macht, also das Energielevel irgendwie wird dann gestärkt und dann die Wolken werden sich dann vergrößern. Und dann dachte ich, naja, mein System unterscheidet sich insofern, dass es nicht nur das Wasser benutzt, es benutzt dann die Tesla-Technik. Die Tesla-Technik kann man auch in den Pyramiden finden. Damals hat mich Jan von Helsing besucht mit Stefan Erdmann. Die haben auch in ihrem Buch mich erwähnt, die 2000 Jahre Lüge, wo ich dann erklärt habe, dass die Pyramide ein Wettergerät ist einfach. Und unter der Pyramide befindet sich auch so Wasser wie bei mir. Und dann findet sich so ein energetisches System wie Tesla und alles. Und Tesla hat das in Wardenclyff auch gemacht mit Zentaur. Da ist immer Wasser. Und diese Sachen, diese Recherchen haben mich dazu gebracht und meine Intuition, dass ich so eine Maschine baue, die ich dann später genannt habe, Sphärenharmonieanlage, also in Anlehnung dann an Gosirev. Darauf kann ich später auch eingehen. Deshalb habe ich aus dieser Maschine kein Cloudbuster gemacht, sondern eine Himmelsakupunkturgerät. Und dieses Himmelsakupunkturgerät funktioniert wirklich wie eine Akupunktur. Das, was beim Menschen liegt mit Meridiane, mit Punkten, wo die Energie fällt, wo man tonisieren kann oder wo man sedieren kann, kann man auch mit dem Himmel machen. Also der Himmel ist wie die Haut sozusagen. Da konnte ich dann stagnierende Punkte sehen und dann konnte ich diese Punkte anhand dieser 10 Rohren, also diese 10 Akupunkturnadeln, die im Wasser dann verbunden waren, mit meinen energetischen Becken, und ich konnte meinen Augen wirklich nicht glauben, was da alles geschah. Am Anfang war es einfach so, und dann entwickelte ich eine Art Physik und Mathematik, die mir dann geholfen hat, das zu erklären. Das erste Mal, wo ich dann sozusagen vor offiziellen Menschen das erklärt habe, war in der inneren China, also bei dem größten Forschungszentrum Desert Greening, glaube ich, ist das auch. Da waren namhafte Professoren, die versuchten da auch die Wüste zu begrünen. Mein Sohn war dabei und er hat Chinesisch, er hat ja da gelebt und Kung Fu bei den Shaolin, konnte Chinesisch perfekt sprechen und er konnte simultan dann übersetzen. Und das hat wirklich einen riesen Applaus oder wie man sagt Erfolg, weil die haben sofort verstanden, diese Himmelsakupunktur einfach zu verstehen. Ja.
Du hast jetzt den Wardenclyffe Tower von Nikola Tesla erwähnt. Das habe ich aber noch nie gehört, dass er dort auch Wetterexperimente gemacht hat.
Nicht nur Wetter. Doch, der hat einen Zeitriss irgendwie. Damals, muss ich nachholen, der hat sich damals mit Einstein und mit von Neumann und bei dem Philadelphia-Experiment, wo es um den Fisch, um dem Schiff ging, da einfach. Eldridge einfach, ja. Und da hat er bemerkt, wenn er zum Beispiel in hochkonzentrierte, wie sagt man, Magnetfelder, uniforme Magnetfelder, so mit zwei rotierenden Scheiben, ja, kann er zum Beispiel sozusagen ein Zeitriss, wo dann es anfängt, diese Wetterphänomene irgendwie zu erzeugen. Diese Maschine habe ich dann irgendwann mal auch gebaut, im Kleinen. Und die habe ich zum ersten Mal bei Dubai, in Dubai benutzt. Ich war da beauftragt, weil damals war die WeatherTech Firma aus der Schweiz beauftragt worden, Regen zu machen. Und die konnten bei einer Stadt nicht weit von Dubai, hieß El Ayun oder El Ain. Und da habe ich diese riesen Antennen gesehen mit Hochspannung, die einfach elektrostatisches Feld erzeugt haben, damit die Sandkörner so aufgeladen werden, dass die den Nebel, der da morgens ist, sozusagen ins Regen zu bringen. Die hatten Erfolg, aber in 1 Kilometer, 2 Kilometer irgendwie Reichbereich es hat ja nicht gereicht. Und als ich da war, ich hatte von Abu Dhabi bis Dubai zum Beispiel den Verkehr lahmgelegt. Man konnte wirklich nicht 10 Zentimeter vor sich sehen. Also von 6 Uhr früh bis 12 Uhr. Und danach hat es auch geschneit. Aber
in Abu
dann
Dhabi?
Musste ich, in Abu Dhabi,
ja. Wow. Ja, steht auch, also ich habe 2 Jahre dort gelebt als Kind, aber das habe ich nie erlebt. Schnee, ja, ja. Nie.
Ja, Schnee hat es wirklich. Und aus Algerien, die Leute, die das beobachtet hatten, weil danach war ich in der Mongolei, die haben gesagt, was hast du in Abu Dhabi gemacht danach? Ja, und das hat. Und da habe ich dann diese Tesla-Technik und deshalb benutze ich auch einen runden Becken und wo da eine Spirale nach dem goldenen Schnitt gebaut wird und dann mit sozusagen einer Blume des Lebens in der Mitte, um Piezo-Strom zu erzeugen durch Schauberger-Bewegung einfach, die dann durch diese 6 Meter hohe Röhre, die mit der atmosphärischen Spannung in Verbindung stehen, du weißt ja, je 2 Meter hast du so und so viele Spannung, die atmosphärische Spannung, ja. Und ich wollte nicht noch höher gehen, ich wollte irgendwann mal ein Projekt in Namibia anfangen mit 12 Meter, aber da habe ich 8 davor, verstehst du? Weil Tesla-Technik konnte sich damals, als wir 2010 unser ersten Interview gemacht haben, wo ich dir gesagt habe, im Juli, 7. Juli 2005, wo ich die erste Experiment in Algerien gemacht habe, da gab es wirklich, da sind Schafe gestorben, Blitze, Generatoren kaputt gemacht. Und dann hatte ich wirklich, wie sagt man, Ehrfurcht vor dieser Tesla-Technik. Dann habe ich sie beiseite getan und die habe ich dann nicht mehr verwendet, sozusagen. Dann habe ich dann diese Technik von Wilhelm Reich, Film steht in YouTube, wo ich das erkläre, in Anlehnung mit dem Becken, als es, wie sagt man, energetisiertes Wasser, was drin ist, hochlevitiertes sozusagen. Ne? Und das Wasser habe ich dann an meine Bäume gegeben und das habe ich immer im Laufe der Zeit dann verbessert. Und dann habe ich gesagt, das ist die sanftste Methode, damit zu arbeiten. Ja. Und diese Wadenglyph, wenn du den analysierst, hat mir die Idee gegeben, weil er hatte auch Wasser darunter. Ja, da ist immer Wasser. Das ist wie bei der Pyramide, weil der Nikola Tesla war nicht nur so Erfinder, der alles vor dem Bauen oder Experimentieren plastisch in 3D das gesehen hat und die Energie und sowas. Und er wusste, wenn etwas nicht funktioniert hat, es fehlt was. Dann hat er das sich auch vorgestellt. Und wenn dann seine Maschine richtig in seine, wie sagt man, 3D-Vorstellung, also plastisch, richtig konnte er das sehen, dann konnte er das nachbauen, ja. Und deshalb, als seine Laboratorien später verbrannt wurden, und ich glaube mit JP Morgan, der Verursacher, der das nicht finanzieren wollte damals, weil er wollte Kupfer und Tesla wollte, hat ihm verraten, ja, ich kann Energie übertragen, also Strom ohne Kupfer. Es hat ihm nicht gefallen, dann hat er die Laboratorien irgendwie alle Sachen, die da drin waren, verbrannt, aber durch die Projektion im Inneren, also er hatte wie in seinem Gedächtnis so eine Datenbank, wo er noch alles sehen konnte, ja, und dann hat er versucht, dann seine Sachen wieder zu rekonstruieren oder zu machen, ja.
Jemand hat im Chat geschrieben, dass auch die Israelis versuchen, die Wüste zu begrünen. Was weißt du davon und was verwenden die für eine Technik?
Ja, also die Israelis, die haben mich kontaktiert, aber wie du weißt, ich bin Algerier und sobald ein israelischer Stempel in meinen Pass kommt, bin ich Verräter und so. Also ich habe ja nichts gegen, ich mache ja wirklich keine Politik oder so. Also ich wollte damals, ich habe gute Freunde in dem Kreis, Ich habe versucht, denen zu sagen, was sie machen sollen, und von der Ferne habe ich auch ein bisschen geholfen. Aber was die da machen, die machen was anderes. Die machen erstens Cloud Seeding und dann jetzt mittlerweile, ich habe in Portugal eine Anlage, ich habe in Spanien, dann demnächst kommt eine in Griechenland und meine in Algerien. Also ich habe mittlerweile über 30 Anlagen weltweit. Mein Ziel war 200, damit wir ein stabiler sozusagen Klima haben. Also ich empfehle jedem diese Geofilm, was im Moment rauskommt via Satelliten und so, damit man verstehen kann, das sind gute Animationen. Ich habe mir das gestern hier in Kanada angeguckt. Ist ein bisschen so wie Thriller, Science Fiction und sowas. Aber man kann wirklich das Klima beeinflussen, man kann Tornados erzeugen und. Das heißt, wenn Hollywood sowas zeigt, da kann man die nächste Zeit irgendwas auf sowas sich vorbereiten. Das heißt, alles läuft in der Richtung. Zwar haben die Amis gesagt, wer das Wetter beherrscht, beherrscht die Welt. Die haben sich ein Ziel vorgesetzt bis 2025. Aber ich denke, die können schon jetzt mittlerweile einen Teil dieser Physik und dieser Wettermanipulation, Geoengineering, auch benutzen. Ja. Aber ich, nach meinen Kenntnissen, ne, gehe davon aus, diese Filme sind nur dazu da, jetzt erst einmal die Menschen vorzubereiten. Wir sind nicht weit von einem Polsprung und deshalb werde die Erde ihre Rotation ein bisschen verlangsamen. Ja, das ist dasselbe, wie wenn du in einem Auto bist und du fährst schnell über 100 und plötzlich du bremst, dann wirst du nach vorne gerückt, verstehst du? Und dieses Bremsen der Rotation verursacht, dass es dann stärker Erdbeben gibt und stärkere Umwetter geschehen. Deshalb mein Wunsch an die Menschen und an die Bevölkerung, nicht in Panik zu geraten. Das ist wirklich ein normales Phänomen, bis die Erde dann steht. Ich empfehle jedem zum Beispiel das Buch von Velovsky zu lesen, so solche Phänomene kommen auch, wo zum Beispiel er beschreibt so ein Phänomen, wo die Erde dann, der Tag, an dem die Erde stillstand, für uns ändert sich dann nichts. Das heißt, statt Nordpol haben wir Südpol und dann funktioniert das wieder. Aber wenn die Medien versuchen, das jetzt irgendwie so zu steuern und Panik und dazu die Chemtrails und so, ich denke, da sind ein paar Menschen, die Elite, 13 Familien, und ich sagen kann, die diese neue Weltordnung irgendwie schaffen wollen, und die scheuen sich ja nicht, irgendwie diese Phänomene dann irgendwie zu nützen oder sowas, ja.
Na ja, gut, okay, also das ist halt alles sehr theoretisch, weil man halt nicht wirklich weiß, was auf dieser Ebene abgeht, ne? Man kann da eigentlich nur rumraten und ja. Aber halten wir uns an das, was wir sehen. Man sieht die Ergebnisse in der Wüste, also man sieht, dass in Jianan, so nennst du das ja,
Jianan ist arabisch und bedeutet Paradies.
Und du hast also da, glaube ich, 4000 Nutzbäume schon gepflanzt, Apfelbäume, Feigenbäume, Pfirsichbäume. Ja. Ich beneide dich. Ich liebe Pfirsiche. Und irgendwo in einem Video sagst du auch, die Weintrauben seien so süß, dass man Schluck aufbekommt. Wirklich? Und mir rinnt das Wasser im Munde zusammen.
Ja. Ich habe auch viele Aufnahmen und so. Leider das Projekt im Moment in Jianan kann nicht jeder besuchen, wie es ursprünglich wir vorhatten. Und wir wollten eine Stiftung machen und dann viele Leute aufnehmen, Bengalos. Die Regierung stellt sich quer mit Visum und warum kommen die Leute hin und das und jenes. Dann habe ich ein neues, es war immer in meinem Sinn, neues Projekt, genau 1:1, auch 30 Hektar in Tunesien gestartet vor einem Jahr. Tunesien braucht man wirklich kein Visum. Man kann jederzeit besuchen, dahin gehen. Vorgestern habe ich die Nachricht gekriegt in Mendenin, wo ich das gestartet übernachtet habe mit einem Deutscher, Detlef Schmidt, der eine Wasserfirma, so Vitalisierung in Hamburg hat, und wir arbeiten zusammen in Kooperation mit Tunesier. Und die haben mir ein paar Sachen, Fotos, Filme geschickt. Es hat geregnet wie noch nie in der Geschichte von Tunesien vor ein paar Tagen. Es hat in 24 Stunden 260 Milliliter, also Wasser, ist geregnet. Ja, und es regnet immer noch. Und das braucht die Erde, weil es war ein jahrelanges Trockengebiet da unten. Und da sind viele Olivenbäume und wir wollen das starten. Das heißt, wir brauchen dann Volontariat, wir brauchen Leute, die das lernen, wir brauchen Hilfen, wir brauchen Spenden, wir brauchen Gelder. Wir haben schon die ersten Baupatenschaften, ich glaube 200 schon im Internet gestellt für Tunesien. Und demnächst hat sich auch Ägypten gemeldet. Das heißt, im Sinne dieser grünen Welle, die ich von Marokko nach den Emiraten machen wollte, also Breite 22 bis 25 Kilometer breit, mit der Methode von Janan, immer ein Mikroklima schaffen. Damals hatte ich den Wunsch einfach, also vom Herzen, wie kann ich das machen, weil ich durch Zufall in La Guarte gelaufen bin und dann habe ich Kinder zum ersten Mal gesehen, also schwarze Kinder, richtig schlecht angezogen, am Betteln. Und dann habe ich die verfolgt, dann habe ich gesehen, es gab einen Punkt in der Stadt, wo viele Schwarze sich angesammelt haben und die haben meistens die Kinder geschickt, die Frauen waren allein und die Männer waren nicht da, die haben ja gearbeitet da und da. Und ich habe dann mit denen gesprochen, die haben gesagt, bei denen ist einfach anders. Entschuldigung, ja. Rashid, s'il te plaît. Jemand telefoniert hier in der Nähe. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, was ist, und so, und die haben gesagt, ja, die Dörfer, die haben keine Ernte, das ist totale Ausfall, und die müssen dann, weil sie keine Perspektive in der Zeit hatten, haben sie dann eine Perspektive im Raum, indem sie den Ort dann wechseln einfach, ja. Dann habe ich mir Sachen überlegt, wie kann ich denn diesen Menschen an Ort helfen, Ort und Stelle. Dann habe ich diese grüne Welle einfach mir ausgedacht. Damals habe ich auch sogar Lichtnahrung gemacht, weil 500 Kilometer noch weiter von der Stelle, wo ich war, dachte ich, wenn ich da ohne Wasser und Essen bin, dann habe ich von Jasmin gehört, habe ich diese 21-Tage-Prozess gemacht. Mit Erfolg, dann konnte ich 3 Monate ohne Essen und Trinken und dann war ich bereit, das zu machen, ja. Und dann war ich in Berlin dann auf Suche von Mitteln, da war ich in den Kreisen von Merkel, von Gabriel, 3 Jahre lang, also die Leute haben mit dem Kopf genickt, aber keine Hilfe. Ich wusste damals nicht von diesem Hutton-Plan, der geschaffen war, um einen Bevölkerungsaustausch zu realisieren, in dem man viele Afrikaner oder Leute, die auswandern würden nach Europa, also wirklich teuflische Pläne da. Und ich dachte also naiv, ja, ich könnte den Leuten vor Ort helfen. Und ich bitte denn dann, wie Putin das gemacht hat, jetzt in Russland 1 Hektar. Und jeder da kann eine Familie gründen und ein Landgrundstück haben und die Methode lernen und zurück einfach. Statt diese Wirtschaftsflüchtlinge so massenweise. Damals waren es 500, 600, dann waren es 1000, dann waren es 10.000, dann 100.000. Ja, ja. Und jetzt, ich habe gelesen, nach diesem Hutton-Plan, Hutton, es sollen wirklich 70 Millionen werden. Ne?
Davon habe ich noch nie gehört. Was ist das für ein
Plan? Doch, in Österreich hat sogar ein Abgeordneter zugegeben einfach. Und es gibt jemanden, der sich darauf spezialisiert hat. Also H wie Heinrich, O wie Otto, O wie Otto, T wie Theodor, O wie Otto und N wie Nordpol einfach planen. Dann ist alles da gelegt und ist ja kein Geheimnis, verstehst du? Mhm. Dann kann man das lesen. Also ich kam selber nicht aus dem Staunen, habe ich gesagt, wieso? Ja. Aber meine Idee bleibt immer, weil durch meine Methode integrale Umweltheilung kann ich auf diese Streifen einfach ein Mikroklima schaffen und die Leute bleiben, wo sie sind, und jeder hat, was weiß ich, profitiert davon.
Ja, natürlich, Europa, das ist sicher allen am liebsten. Ne? Also ich glaube, dass keiner der Migranten sein Land verlassen würde, wenn er dort wunderbare Umstände vorfinden würde. Natürlich sind viele durch unglaubliche Versprechungen, dass in Deutschland irgendwie Milch und Honig auf den Straßen fließt, auch angelockt worden. Also das davon habe ich schon gehört, dass da wirklich so Flugblättern oder was auch immer, dass also da wirklich Werbung dafür gemacht wurde, vor allem natürlich auch von Schlepperbanden. Also das ist einfach ein grausliche Geschäftemacherei, die sich da auch mit reinmischt. Über diese ganzen Klima- und Wirtschaftsflüchtlinge, beziehungsweise teilweise, wenn man aus Syrien und aus dem Irak kommt, dann ist man wohl nicht wirklich ein Wirtschaftsflüchtling, also vor allem aus Syrien, also, und mein Irak ist auch jetzt erst, hat sich das irgendwie halbwegs beruhigt. Also, das ist sicher noch eine ganz andere Situation, aber dazu kommen wir noch. Du hast jetzt das Projekt Baumpatenschaften schon erwähnt. Vielleicht können wir das noch einmal, also, wie gesagt, ich habe es dir eh auch schon, wir haben uns ja getroffen jetzt unlängst einmal in Graz, was mich sehr gefreut hat, dass ich dich einmal auch persönlich treffe. Du hast da einen deiner vielen sehr beliebten Vorträge gehalten, die du auch sehr gut hältst. Also ich finde, da kommt wirklich was rüber. Und da habe ich dir eh kurz erzählt, dass also ein Hörer meiner Sendung, Frank Nöske, der hat spendet bis zu 5 Baumpatenschaften an neugeborene Kinder. Das läuft jetzt schon seit ein paar Monaten inzwischen. Ich bringe das immer wieder in den News. Bis zum Ende des Jahres wird das laufen.
Ja, es läuft, ja. Auch es läuft weiter auf Janan. Nur Janan können wir Bilder anbieten. Das heißt, wenn die Person später da, vielleicht ändert sich die politische Situation. Das ist das, was mich geärgert hat, weil wir dachten damals, die Leute können das besuchen, die können dahin. Und das habe ich auch den Leuten versprochen. Damals auch Michael Bock, dass er rüberkommt. So hat es angefangen. Dann habe ich angefangen mit Nino Yakuso, der einen Film über mich drehen wollte, mein Leben verfilmen wollte, dann stießen wir dann an diese Behörden, die sagen, ja, hier sind Spione und das, verstehst du? Das heißt, die lassen dich nicht arbeiten, wie du willst, ja? Und dann habe ich gesagt, okay, dieses Projekt wird sowieso autarkt. Das heißt, er finanziert sich jetzt selbst. Das heißt, er hat sich in die Hand genommen. Die Familie von meiner Frau kümmert sich drum. Wir sind jetzt bei 50.000, weil wir müssen das Ziel 100.000 Bäume erreichen, ja. Und deshalb dann geht die Baumpartnerschaft weiter.
Ich dachte, eine Million.
Eine Million habe ich damals in der Mongolei gemacht. Und 1 Million will ich jetzt, kann ich gleich erzählen, weil du kannst 1 Million nicht an einen Ort machen. Mhm. Habe ich jetzt mit Olivenbäumen, es gab so viel Feuer, brennte im Norden. Dann habe ich in der Kabylei, weil da haben die Leute Olivenbäume und diese Olivenbäume sind jetzt verbrannt. Dann habe ich da Vorträge gehalten. Ich habe dann Moringa-Bäume aus Paraguay, hatte ich noch 30.000, Samen, die habe ich verteilt und dann habe ich gesagt, 1 Million Olivenbäume. Aber das ist alles frisch. Dann da suche ich Partner. Ich muss vielleicht in 2 Wochen runter nochmal und dann gucken in den Dörfern und dann das richtig sozusagen nach einem Konzept machen. Ne? Und dann habe ich auch gelasert, so Plaketten, die dann unverwüstlich sind, die jedes Baum dann bekommt und fotografiert wird und eine Datenbank, dass wir das einfach erreichen, ja. Weil damals Janan war sehr leicht, sowas zu machen. Familienbetrieb gleich klein auf 30 Hektar. Wenn ein Plakette kaputt geht, hat man die dann ersetzt. Wir hatten das alles im Überblick. Aber bei 1 Million verschiedenen Orten und sowas, da muss ich wirklich was Festes, Wetterfestes nehmen. Und die Bäume sind ab und zu mal auf Bergen, auf anderen, wie sagt man, Stellen, dass man das koordiniert auch mit verschiedenen Menschen sozusagen, ja.
Und umreiß vielleicht kurz nochmal mit deinen Worten, um was es jetzt bei den Baumpatenschaften geht und wie es abläuft.
Entschuldigung, ich wurde jetzt hier unterbrochen. Ja, wiederholt mal deine...
Umreiß nochmal mit deinen Worten, um was es jetzt konkret bei den Baumpatenschaften geht und wie das abläuft.
Ja, wir haben da verschiedene. Wir haben zum Beispiel bei Neugeborenen, ne, da war eine Idee, wenn ein Kind zur Welt kommt, ein Baby, dann verbindet man ihn mit einem Baum, weil es gibt ja diese Geburtsurkunde, mit der Geburtsurkunde gehst du irgendwie nicht nur jetzt, du wärst in Rathaus, was weiß ich, eingetragen und sowas, dann hast du einen Baum, dann dachten wir einen Olivenbaum, weil Olivenbäume die werden bis 300, 400 Jahre alt, ja. Und wenn er dann weiß, mit 30, 40, er hat in Algerien irgendwo, Janan und so, einen Olivenbaum, er kann das besuchen. Und wir geben zwar Bilder, diese Bilder von den Bäumen, das war dafür erwachsenen Menschen, entsteht eine morphogenetische Beziehung, also ein Feld. Das heißt, die Leute, die dann in Meditation gehen, haben wir gedacht, die können die Luft von diesem Baum oder die Vitalität einfach von diesem Baum irgendwie bei sich haben oder einatmen. Ne? Und wenn man irgendwann mal seinen Baum in real begegnet, ja, und mit dieser Beziehung, dass man immer in Kontakt mit diesem Baum war, bin ich sicher, wird irgendwas Fantastisches einfach entstehen. Da kann man vielleicht auch selber ernten, kann man auch 1-2 Kilo Oliven mitnehmen nach Hause und. Also die Grenzen sind nicht irgendwie begrenzt einfach. Die Möglichkeiten sind nicht begrenzt, ja.
Ja, und also wie gesagt, 3 Baumpatenschaften sind jetzt noch, werden gesponsert von einem Hörer meiner Sendung. Und weil da jemand gerade fragt, gilt ein Einjähriges auch als neu? Ich glaube, die Aktion von Frank gilt wirklich für Neugeborene, die also jetzt zur Welt gekommen sind.
Ja, das ist sehr schön. Ja.
Einfach an mich ein Mail schicken. Ja, habe ich auch sehr, sehr schön gefunden von ihm. Aber ich finde überhaupt das Projekt auch sehr schön. Also das ist nicht nur immer, ich liebe Bäume, aber das ist... Es hat was, was soll ich sagen. Es
ist, wir haben jetzt letzte, wie sagt man, Statistik, macht Hanin, mein Sohn, er ist Arzt in Zürich, der hat die Homepage und alles programmiert. Neben seiner Arzttätigkeit ist er auch Informatiker und so, hat eine kleine Firma, wo er auch wie für Jim Humble zum Beispiel ein Webseite erstellt oder anderen Leuten und kümmert sich um das, weil ich habe keine Zeit, ich bin auch Informatiker, aber in Informatik ist ja nicht wie, wenn man Arzt ist, man lernt einmal und es wiederholt sich immer. In Informatik nach 6 Monaten oder noch weniger ändert sich alles auf einmal und man muss neu lernen und neu machen und so. Das heißt, er kümmert sich um das und er hat das so automatisiert, wirklich. Wir wissen, wie viele Bäume, wo, welche Gelder reinkommen und dann diese Gelder dann fließen dann runter, weil die müssen dann gepflegt, die müssen werden gegossen. Die ersten 3 Jahre sind für uns wichtig, da haben wir viele Aufwendung und nach den ersten 3 Jahren ist der Baum sozusagen, versuchen wir durch diese Wetterarbeiten in sich selber so zu überlassen, dass er dann überlebt und das ist der meiste Fall so, ja. Jetzt haben wir 50.000 Bäume, denke ich. Ziel ist 100.000 auf Janan, deshalb arbeiten wir und wir haben Janan gebeten, dass einfach, damals habe ich immer so viel Gelder, die ich dann da und da gekriegt habe, 10.000, 20.000 Arbeiter, Material, jetzt haben wir genug Material, haben wir ab und zu mal müssen wir noch Schläuche da und sowas besorgen, jetzt sind wir autark, also wir sind nicht mehr von Generatoren oder sowas abhängig, wir haben Solarenergie, wir haben sogar Strom da, das heißt, der Aufwand an Geld ist gering für diese, und das hat mich dann gefreut. Das heißt, es kann sich dann selbst tragen. Ne? Da kommen dann nur die Gelder vielleicht von der Baumpatenschaft, wenn wir merken, die brauchen einen finanziellen Schub. Ja. Und woanders wie Tunesien, wo wir jetzt gerade angefangen haben, dann brauchen wir wieder wie in Jannan Traktoren, wir brauchen Hallen, wir bauen dann Bungalows. Und warum ich Tunesien gegangen bin, es ist ja an der libysche Grenze, da ist auch der arabische Frühling gewesen. Und wenn man da nicht jetzt noch eine Sphärenharmonieanlage und sowas baut, die Zeiten sind schwerer geworden. Normalerweise, wenn die NATO versprochen hat, einen Diktator abstürzen, ja gut, ist er in Ordnung, haben sie Gaddafi abgestürzt, aber sich hat sich nichts verbessert. Letztens
also verbessert hat Menschen, sich gar nichts im
gar nichts. Also, jetzt zum Beispiel habe ich erlebt, werden Schwarze, die das Land durchqueren, um nach Europa zu kommen, gefangen genommen und als Sklave einfach verkauft werden. Ja. Und das ist verheerend. Ich war ja letztens in Tunesien.
Von Arabern muss man leider sagen.
Man hat mir diese Stories erzählt, ja. Ja, ja, und deshalb war es für mich jetzt nicht Ägypten, Kairo zu nehmen als erster, habe ich dann Tunesien genommen, und ich dachte, das ist dann nach Algerien erstens, haben wir mit Jannan, die Energie verteilt sich rüber, und das ist dann von Ägypten dann nach Kairo weiter oder nach Libyen. Libyen, muss ich dir ehrlich sagen, nachdem ich das gehört habe, ich traue mich jetzt nicht da rein, weil du weißt ja nicht, mit wem du zu tun hast. Ich habe einen Freund, der da war, der ist Berber, und der hat versucht, weil sie ihn geholt haben, damit er zum Beispiel das offizialisiert. Die wollen ja die berberische Sprache offiziell da einführen, die Schrift und, weil es gibt ja viele Stämme, die sich untereinander dann verstehen. Und ich denke, wenn die für berberische Sprache in Libyen sich entscheiden, dann gibt es Verständnis auch unter den Berbern, weil das ist, gibt, glaube ich, 2% Araber da unten. Und dann in Marokko, Algerien, Tunesien ist auch berberisch einfach. Und die Berber sind ja für Stabilität einfach. Ja, die sind nicht so kriegerisch einfach wie die anderen Stämmen. Ja.
Ja, also Libyen ist ja auch ein ganz eigenes Thema. Wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, als wir uns da getroffen haben im Vorgespräch. Mhm. Gaddafi wollte ja auch Bewässerungsanlagen machen und so weiter. Das ist ja alles im Sande verlaufen. Ne?
Ja, ja, das The Main Med River ist für mich eine Achtweltwunder, was da geschaffen wurde. Was da an Wasser zum Beispiel durch diesen Fluss, dieser River, also ich war ja damals auch da, bin mit Allradwagen in so einer, wie sagt man, Rohre rein kannst du fahren, ne, mit Allradwagen. So groß war das, ja, und die haben das mit eigenen Mitteln, die hatten Hilfe am Anfang, und kein Pfennig wurde irgendwie von Banken geborgen oder so. Vielleicht da ist irgendwas Mysteriöses passiert, irgendwelchen Leuten wollten nicht, dass dieses Projekt irgendwie zustande kommt, und weil es war wirklich das erste, was bombardiert war damals. Ja? Und damals wollte Ägypten sogar Weintrauben, Getreide exportieren. Sie ist ein fantastisches Projekt, und jemand hat mir sogar gesagt, wäre das Projekt irgendwie zu Ende, hätte man dem Gaddafi versprochen, den Nobelpreis zu geben für Umwelt oder so, ja.
Naja. Ja,
aber leider, es wurde bombardiert.
Ja. Und er wurde massakriert, ne? Und
massakriert,
die gute Hillary Clinton hat sich dann drüber mokiert. Also,
habe ich gesehen.
Ja, das stimmt, war so der Punkt, wo mir die Frau dann irgendwie nicht mehr sympathisch war. Nein. Also ich bin jetzt kein Gaddafi-Fan, der Typ war auch ziemlich durchgeknallt, das muss man jetzt wirklich sagen. Aber
Psychopath, ja.
Ja, aber er hat, das muss man auf der anderen Seite wieder, Frauen konnten studieren, es gab, es war ein offener, die Gesellschaft war relativ offen, es war also nicht irgendwie religiös bestimmt. Es gab unglaubliche Sozialleistungen, ich habe das einmal gelesen, Wahnsinn, ja, wirklich Wahnsinn. Er hat das wirklich verteilt. Er wollte dann leider einer goldgestützte Währung für Afrika einführen.
Genau.
Vielleicht hat das ihm das Kreuz gebrochen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, man hat ihn dann an den Haaren durch die Straßen geschliffen und massakriert, was zum Kotzen ist. Aber so passiert es eben.
Ich habe zu diesem Thema, wenn die Leute interessiert sind, bei Robert Stein TV gucken, ein Interview, vielleicht eine Stunde, wo ich sogar den Film zeige von dieser Man-Made River und auf diese Punkte, was du jetzt erzählt hast, wie Gaddafi war, wie die Bevölkerung, bin ich tief eingegangen. Das heißt, ich kann zusätzlich zu dieser Sendung Robert Stein, es kommt demnächst, ich glaube schon im YouTube oder kommt gleich, im YouTube, Majid Abdelaziz, Robert Stein und dann sehen Sie diese Interview, ja.
Ja. Die Sphärenharmonieanlagen, du hast sie schon erwähnt, also das ist was wir in der letzten Sendung noch nie nur kurz angesprochen haben. Also da geht es jetzt nicht so sehr um Wettermanipulation, sondern eher um was eigentlich? Was wird da harmonisiert?
Es hat mich immer fasziniert, was ich mache. Und ich habe immer mit Schauberger gearbeitet, unter anderem, und um dieses Strudel und was sich überall in der Natur findet, einfach, diese Vortex, einfach, dieser Torus, ja. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso faszinierter war ich von dieser Sache, weil überall habe ich dann angefangen, die Torusse zu sehen, im Weltall, in Blumen, überall. Und dann habe ich dann angefangen mit Fabio Nanci, mit goldenen Schnitt, und dann zu sehen, wie zum Beispiel so eine Technik angewendet werde, wie die Libellen zum Beispiel von goldenen in Verbindung mit Fabio Nanci, wie die Mutationen, und, also das ist ja wirklich ohne Ende. Und da kam ich auf Uspensky, kam ich auf Gurdjieff, wo solche Phänomene auch bestimmt einfach so beschrieben werden, einfach Fragmente einer unbekannten Wissenschaft von Uspensky, empfehle ich jedem. Dann habe ich verstanden, zwischen Mikro- und Makrokosmos, es gibt nicht einen großen Unterschied, es hängt alles mit allem mit allem zusammen, ja. Aber wenn du das verstehst und du gehst da rein und dann irgendwann mal durch Zufall einfach kommst du mit einem Wissenschaftler wie Nikolai zum Beispiel Kozirev, wenige kennen ihn, das ist ein Genie und zugleich ein Schaman, der bereits als Student der Mathematik und Physik an der Universität Leningrad, sagt man, erregte und gebürtige Nikolai Kozirev, also das ist ja, glaube ich, 1908 bis 1983 geboren und gestorben, und unter Stalin ist er in Gefangenenlager verhaftet war. Also wenn ich eine Wissenschaftler, und der ist inhaftiert wie Wilhelm Reich oder komische Sachen da laufen, dann macht's bei mir Klick und er interessiert mich. Und dann habe ich dann angefangen, über ihn zu lesen und über seine Astrophysik zum Beispiel. Und was er entdeckt hat, das ist wirklich eine Revolution einfach. Ja, er hat die Zeitwellen einfach entdeckt, aber diese Zeitwellen, die sind wie skalare Größen, die kann man nicht messen, aber wenn du irgendeinen Spiegel irgendwie baut mit bestimmten Materialien, na, da, dann reflektieren sich diese Wellen einfach, ja, und dann kann man diese Wellen in Kristalle oder mit dir zur Elektrizität irgendwie auffangen. Ne? Und dann dachte ich, wow, also, weil für ihn die Zeit, du konntest im Voraus in der Zeit reisen oder die Information aus der Vergangenheit. Er hat aus Zufall so einen Teleskopspiegel gebaut. Die Mitarbeiter haben aus Versehen irgendwo auf eine leere Stelle im Himmel und als nächsten Tag das aktiviert, hat er gesehen, da sind Sterne, Andromeda, glaube ich, Galaxie, ja. Die Abbildung von der Andromeda-Galaxie, er sagt, die Andromeda-Galaxie ist hier, was hat sie zu suchen da? Und er hat gesehen, das ist eine Verschiebung um 1 Million Jahre, also mit Lichtgeschwindigkeit und sowas, er konnte Mathematik, wo sie sich wahrscheinlich dann befinden würde. Ja. Dann hat er Experimente, weil er Schaman auch war, er hat damals in seinem Gefängnis da oben Schamanen kennengelernt und so, die ihm die Augen aufgemacht haben, wo er dann vieles über die Quantenphysik und er hat gesehen, also das, was er entdeckt hat, ist ungefähr wie die, was die Quantenphysik für einfach beschreibt, aber es sind Sachen, er weiß ja, Doppelspaltexperiment, wenn du nicht beobachtest, hast eine Welle Energie an der Wand projiziert und wenn du beobachtest, hast die zwei Stücke, das heißt, durch Beobachten, dann stellt sich das Elektron dar, das intelligent ist und du kannst ihn dann analysieren. Aber bei Kozyrev war was anderes, war das Gegenteil irgendwie. Und er war stützig und dann fing er an, dann auch Menschen da reinzutun, die Zustände, Veränderungen und erlebt haben. Und dann habe ich gedacht, nach Heres Trismegistos, Analogie und Entsprechung, warum kann ich nicht sowas irgendwie bauen, integrieren in meinen Arbeiten, in meinen Basar, weil ich sowieso Tesla habe und weil ich Schauberger und ich habe in meinen Spirale sowieso diese Piezo-Strom einfach, ja, das habe ich gemessen, ja. Dann habe ich mich ans Werk getan, 2008, und dann habe ich 4 Kozyrev-Resonatoren gebaut. Das ist an sich das teuerste an meiner Anlage, sehr empfindlich, und die habe ich Nord-Süd-West-Ost gebaut, habe ich dann 4 Tonnen Kartoffeln gepflanzt, habe ich dir auch damals erzählt, glaube ich, 2010, ja, weil das war ja ein Phänomen, ja. Und dann habe ich 45 Tonnen irgendwie von diesen Kartoffeln einfach geerntet. Und da es so viel geregnet hat, also es war wie eine Strafe für mich. Ich wollte Geld machen, unabhängig sein von Spenden, ja. Jedes Mal musst du betteln und musst du sagen und dich und so. Und dann mal kamen 1.000, mal 2.000. Es reicht vorhin vorne nicht und hinten nicht. Dann habe ich mein Geld selber da rein angeflossen. Dann habe ich dann Kredite genommen von Freunden. Es war wirklich eine, ja, wenn du eine Vision hast, kannst du das alles durchstehen, weil du siehst ja nur, was kommt und sowas, ja. Und da kam eine Frau, die diese Kartoffeln gegessen hat. Und sie wollte dann nochmal und nochmal und dann waren wir wirklich neugierig, haben wir gesagt, was findest du an diese Kartoffeln Besonderes? Ja, ich kann, die war über 80, sie sagt, ich kann diesen Geschmack, also wie habt ihr das gemacht? Also so ein Geschmack, solchen Kartoffeln habe ich gegessen, als ich 18 war, weil sie macht nur Wasser und Salz rein, ja. Und dann hat es bei mir einen Klick gemacht einfach, ja. Da habe ich gesagt, da ist was passiert, ja. Und dann habe ich nochmal mich in Kozyrev reingestürzt und dann Markus Schmicke machte damals tolle Vorträge, auch in Berlin. Und was ich da alles erfahren habe, hatte ich dann nicht mehr losgelassen. Dann war ich sicher, ich kann mit dieser Technik die Herzen der Menschen erreichen durch diese Anlage und ich kann die Harmonie wiederbringen, die in den 50er Jahren waren, wo, wenn du auf der Straße läufst, Romantiker, verstehst du, eine Dame lässt ein Taschentuch fallen und sofort du gibst ihr und es fasziniert, diese Art einfach jemanden anzumachen und so. Das haben wir heute nicht. Heute ist diese Schumanns-Frequenz nicht mehr 7,8 oder 8, also bei mir, also ich habe es nicht geschafft, ganz genau 7,8, aber ich bin ungefähr bei 8. Aber im Moment, woanders ist sie bei 13, verstehst du? Es hat auch seinen Sinn, weil wir erleben diese Polsprung und sowas, deshalb hat sie sich erhöht, aber durch Hab und durch Satelliten und durch Militärtechnik und durch Atombombenversuche hat sich vieles verschiebt. Die Menschen sind aggressiver geworden. Durch Hab, wenn du die Schumannsfrequenz änderst, änderst du auch die Menschen mental. Du kannst sie beeinflussen.
Ja, wobei ich nicht genau weiß, wie man jetzt die Schumannfrequenz verändern will, weil die ja entsteht durch die Geometrie der, soweit ich weiß, der geladenen Schichten ganz oben in der Atmosphäre und der Erdoberfläche. Ne?
Also die Ionisierung, ja, das ist
Aber sie steigt, glaube ich.
Die steigt.
Ob sie jetzt schon bei 13 Hertz ist, weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber
gut. Ja, man sagt, es ist sehr hoch, schwankt, aber das kann ich, habe ja nicht die Mittel, das jetzt richtig, ich muss mich an Daten referieren, die ich dann im Internet finde, aber eins ist sicher, sie ist nicht mehr bei 8 oder 7,8 oder sowas, die ist ganz viel höher, ja. Aha. Und ich habe bemerkt, ich bin ja kein besonderer mutiger Mann oder sowas, die Wissenschaft, ich vergesse mich, und Terrorismus war wirklich groß in Algerien zu der Zeit, müssten wir wirklich diese Areal, wo wir gearbeitet haben, höchstens um 4 Uhr, 16 Uhr verlassen. Dann waren es nach dieser Installation 18 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr. Und irgendwie die Angst ist verschwunden. Ja? Und alle Leute, die zu mir kamen, wie Bernd Senf zum Beispiel, und der fing an, ich fühle mich hier sauwohl hier. Und der Terrorismus ging dann langsam und langsam. Man hat versucht, ja damals der Terrorismus bei uns einzupflanzen, Al-Qaida und was weiß ich, anderen Namen, damit dieser arabische Frühling bei uns startet. Aber ist nicht bei uns gestartet, der ist in Tunesien. Ja, weil man hat keine Zeit. Und dann Libyen und dann Ägypten. Aber Algerien ist bis heute stabil. Ich habe vor 3 Tagen hier in Kanada, ich bin jetzt im Moment in Montreal, einen Artikel gelesen, Algerien ist das stabilste Land in Afrika, politisch und so, und sogar besser als manche Städte in Europa. Ja? Wir haben ja mit Leuten hier geredet und so, die Immigranten, Algerien, und da habe ich auch andere getroffen aus afrikanischen Ländern, weil Kanada ist ja ein Emigrantenland, hier kommen viele hier, die versuchen, was weiß ich, hier zu arbeiten und damit nach 3 Jahren die Staatsangehörigkeit zu bekommen, sind ja kein Flüchtlinge wie in Europa, das ist ein anderer Status hier. Ja. Und dann, mit dieser Kenntnisse damals, bin ich nach Europa gegangen und habe ich dann als erstes in Paraguay mit Andreas Pfeiffer was gebaut. Da war sogar der Michael Vogt dabei, hat alles gefilmt. Und dann, ich bin zurück, der Regen war da und Andreas sagte, politisch hat sich vieles geändert. Ja, ich habe sogar sowas im Interview. Dann kam die Idee, sowas in der Ukraine zu installieren, weil es war wirklich krass, was da passiert war mit Yevtushenko damals, Poroschenko, ja, also politische Namen kann ich mir nicht so gut merken. Und dann gesagt, warum machen wir das nicht? Da haben wir das gemacht. Eine Woche später war der Holland und die Merkel und die haben in Ukraine und die haben Minsk 1 gemacht. Danach folgte Minsk 2 und danach war Kerry da und hat den Poroschenko zurückgepfiffen. Ja, habe gesagt, Algerien, Paraguay, jetzt hier Ukraine. Und durch Zufall war ich in Iran. Und in Iran kam es auch zum Regen, weil es gibt Länder, wo ich Regengerät baue oder nur die Sphärenharmonie. Aber Sphärenharmonie ist immer ein Bestandteil. Der Regen, also Cloud Bastau, der Himmelsakupunkturgerät, ist nur ein Zusatzteil, wenn jemand jetzt Regen haben will, wie in Namibia oder anderen Ländern, wo ich war, oder Mongolei. Dann habe ich das in Iran gemacht. Und da waren zu der Zeit, eine Woche danach, Verhandlungen in Genf. Ob Iran jetzt darf die Atom, für Zivilnutzung benutzen, Strom und sowas, ja. Es war nie möglich. Ich habe mich vorher mit Leuten da, die wichtig waren in Iran, habe ich gesagt, vielleicht diese Maschine wird dazu beitragen, einfach, dass jetzt ihr diese Rechte bekommt. Hat er gelacht, hat er gesagt, niemals, wir kämpfen schon seit ewig. Er sagt, wenn das der Fall ist, dann bist du ein Nobelpreis würdig. Und es ist passiert. Verstehst du? Es ist wirklich passiert.
Okay, ob jetzt wirklich wir in der Sphärenharmonieanlage, das ist jetzt schwer nachzuprüfen, aber.
Nee, ich gehe weiter. Dann habe ich bei Rammstein in Kaiserslautern auch noch so eine Anlage, wo ich dem Inhaber, einem Hotelbesitzer, das auch erzählt habe. Ja, weil er Chemtrails ohne Ende hatte und sowas. Am besten, ich gebe dir die Adresse, du gehst dahin und du redest mit dem einfach und sag dir, was er mir damals gesagt hat, ja. Es ist unglaubliche Veränderung da passiert, also in der Psyche, in der Natur, ja. Mhm. Okay. In Namibia, jetzt habe ich auch zwei Anlagen. Da sind die Schwarzen auf die Weißen, die über 40.000 Hektar besitzen und so, und die hatten Angst. Das erste Mal, wo ich da war, wir trauen uns ohne Waffen nicht rauszugehen. Bei der zweiten Anlage, die ich gebaut habe, ist die Türe weg. Also die Zeitungen haben darüber berichtet. Als ich da ankam, kamen sogar Elefanten auf die Farmen. Und die versuchten, das Heu zu essen, was für die, sagen wir, Kühe und sowas vorgesehen hat von den Farmern. Ja? An einem Tag habe ich erlebt, wie ein Farmer 100 Zebras erschossen hat. Da kamen über 2000, die wollten das essen. Ja, und die haben, ich könnte ja das Schreiben zeigen, hat sich alles geregelt. Wir haben keine Angst, die alten Zustände kommen. Und durch den Regen vielleicht, was da gefehlt hat, waren diese Zustände für Tiere und Mensch und sowas. Wenn Wohlstand da ist, kann kein Krieg sein, verstehst du? Die Menschen ja. Sind zufrieden, die haben, ja, und das habe ich irgendwie erreicht.
Ja, und ich meine, ich bin da. Hörst du mich?
Ja, jetzt ja. Höre ich dich.
Und ich habe ja auch irgendwo inspiriert durch das, was du da über die Sphärenharmonieanlagen erzählst, auch in Videos etc. und schreibst. Die Sendung heute Paten des Friedens genannt, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich sage ja mal, wenn es funktioniert, ist es ja völlig egal wie. Hauptsache es funktioniert. Dennoch, im Prinzip sind das einfach nur Metallrohre, die in einem relativ großen Wasserbassin stehen. Mhm. Und dann ist da noch eine Blume des Lebens, das ist eine geometrische Figur, die, ich glaube, Ägypten ist, kommt, glaube ich, aus dem ägyptischen Bereich, ist also in esoterischen Kreisen, weiß man, was eine Blume des Lebens ist, ein sehr schönes, also Kreise in einer hexagonalen Struktur. Das ist also in der Mitte, dann stehen da diese Stahlrohre, ist mit Wasser gefüllt, noch irgendeine Komponente dabei, die ich jetzt vergessen habe?
Die Kupferspirale hast du vergessen. Okay. Und die Verbindung sozusagen senkrecht zu der Kupferspirale, jeweils in einer bestimmten Ordnung, mit Kupferdrähte an die Resonatoren, die verbuddelt werden dann. Weil also. Der Kontakt zu Mutter Erde auch muss sein, ja. Und dann durch die Entstehung, durch diese Piezo, was die Information von diese Zeitwellen, von diese Kosirev-Spiegel dann einfach Resonatoren auffangt, verstehst du, wird das in die Natur durch diese Vortex, einfach diese Torus, das einatmet und ausatmet, lebendig wird, einfach alles transformiert. Da, wo die Blume des Lebens entsteht, sozusagen ein vierter Zustand des Wassers.
Ja. Und vielleicht jetzt ein bisschen eine provokante Frage, aber glaubst du wirklich, dass das jetzt der Aufbau dieses Geräts ist, das diese Wirkung erzeugt, oder bist das vielleicht du? Weißt du, was ich meine? Ich meine,
du, das ist eine gute Frage. Ich danke dir, dass du die wirklich gestellt hast, weil du hast recht, weil es, wenn ich so, ich habe ja auch eine Fernbehandlung, weil Leute sagen, wie letztens in Portugal eine Frau, ich habe da eine Anlage für sie gebaut und ich zeige, ich initiiere die Leute, ja, und wenn die gut sind und es wird immer stärker, ja, aber wenn die Leute zweifeln oder die kümmern sich nicht um die Anlage und so, dann lässt die Wirkung nach. Dann sage ich, okay, entferne dich, nach 3 Tagen mache ich jetzt eine Fernbehandlung und sagst du mir, was am Tag X geschieht. Ja, und er hat geantwortet, am Tag X, wie du gesagt hast, habe ich die Wirkung wieder gespürt und das war wie, als du da warst und sowas. Ja, ja. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf unsere alte Traditionen, Berber-Traditionen, wir haben einen Regengott, der heißt Ansar. Und es gibt zum Beispiel Lieder über Ansar und in dieser Ansar ist auch Agnihotra, wie ich das mache. Da kommt eine Prinzessin, die bringt dieses Feuer, um die Atmosphäre zu reinigen. Dann schickt man die Kinder in den Häusern und die ärgern die Menschen, bis sie Süßigkeiten kriegen. Und die sagen mit einem Lied, wenn Ansar, Ansar, wenn da der Regen wollt und der Regengott euch gnädig wird durch unsere Seele, durch unsere Reinheit, wenn wir zufrieden sind, kommt Regen. Und glaub mir, Tarek, also wirklich, also ich kann dich einladen, kannst selber sowas erleben. Wenn die das machen, 3 Stunden maximal, kommt der Regen.
Ja, faszinierend.
Ja, das heißt, diese Kräfte sind da, ja. Ich war letztens, als ich diese 1 Million Olivenbäume machen wollte, auf einem Dorf, heißt Arvi, bei Tigsirt. Und an dem Tag waren 5 oder 46 Grad Hitze. Und als ich da ankam, manche kannten mich vom YouTube, die haben gesagt, der Regenmacher ist da aus Deutschland. Ich habe das gehört. Ja, und die haben ein Fete gemacht und alles und die haben gesagt, okay, morgen machen wir weiter und dann haben sie gesagt, aber bring morgen keinen Regen. Und ich, was ist, ich habe gebeten, oh Gott, lass das da morgen nicht regnet. Ich war da, war blauer Himmel, waren sogar die Temperaturen höher. Und kaum war ich da oben auf dem Berg mit den Leuten, kam eine riesen schwarze Wolke. Und die hat sich Gott sei Dank nicht so doll abgeregnet, aber es hat geregnet. Und die Leute haben mich komisch angeguckt, verstehst du? Ja, mia culpa.
Ja, klingt alles ziemlich verrückt, aber ja, es passieren verrückte Dinge. Und wir verstehen halt sehr viele dieser Vorgänge nicht, ne? Und ich meine, zum Teil stochern wir da eben irgendwo im Unbekannten, aber es... Du bist ein Praktiker irgendwo, so wie ich das sehe. Ich meine, Theoriebildung ist ja auch schwierig in dem Sinn. Jetzt, ich meine, du hast dir auch Gedanken darüber gemacht, wie das jetzt, was die Theorie dahinter sein könnte. Aber letztendlich ist es eine experimentelle Arbeit, die du da machst, oder?
Ja, ja, ich habe schon öfters das gemacht und ich weiß, dass Kybernetik dahinter steckt. Das heißt, Kybernetik wirkt, wenn du in Verbindung mit deiner Maschine kommst, verstehst du? Mhm. Und du glaubst einfach daran. Wir leben leider wirklich, du weißt es besser als ich, du bist auch Informatiker und so. Der Mensch ist geboren, um geliebt zu werden. Und die Sachmateriale, Autos, Häuser, was wir haben, sind da, um benutzt zu werden. Aber leider heute geschieht, der Mensch wird benutzt und diese Sachwerte werden geliebt. Verstehst du, das ist eine verkehrte Welt. Ja. Das heißt, das Ego hat den Posten übernommen, zu regieren und die Seele ist versklavt worden. Verstehst du? Und die Seele, du weißt ja, wie man die nennt auf Französisch, man spricht von L'âme. Kennst du Französisch? Ja. Lamm ist Lamm. Die Seele. Ja, Lamm. Und dann agir. Das heißt, agir heißt, ist agieren. Wenn die Seele agiert, nicht das Intellekt oder das Ego, heißt auf Französisch Lamm agit. Und Lamm agit ist Magie. Verstehst du? Und wenn ich diese Werte habe, dass ich Liebe benutze, dass ich geliebt werde und das liebe, was ich tue, bin ich ein Magier. Ist an sich ganz einfach.
Ja. Und das hat bei dir ja Tradition. Du hast mir auch erzählt, hat
Tradition.
Deine Mutter ja, ja. Ist ja Schamanin. Eine
Schamanin, ja, ja. Genau. Ja, ja.
Berberin, glaube ich, oder?
Damals, ja, ja, Berberin. Damals ja. Zum Beispiel, ich habe mich geärgert. Wir sind 14 Kinder in dieser Familie. Damals, als das passiert ist, vielleicht waren noch 12 oder so, nicht ganz vollzählig. Wir wohnten in einem Haus und dann, die tut dann einen Riesenteller mit Couscous drauf und ein bisschen Fleisch, viele Kichererbsen und es ist kalt und so. Und zu diesem Zeitpunkt, wo wir alle rund um diesen Teller sind, jeder seinen Löffel in der Hand und dann vorwärts. Jeder dann schaufelt sich da durch, dass er dann viel mitkriegt. Dann klopft jemand an der Tür. Ich weiß hundertprozentig, ist ein Bettler. Dann meine Mutter sagt, geh mal gucken, Bettler, kommt zurück, nimmt fast ein Drittel von dem Teller weg auf einen anderen Teller. Und das Stückchen Fleisch, was da in der Mitte steht, wo jeder das als Ziel, Visier hatte, ja, was kriege ich davon, verschwindet auf dem Teller für den Bettler, verstehst du? Man muss ihm das Beste geben, ne? Das hat mich damals geschmerzt. Aber dann habe ich was verstanden, was meine Mutter sagen wollte. Je mehr du gibst, das ist Implosionstechnik, das ist Liebestechnik, so funktioniert das Universum, umso mehr bekommst du. Und glaub mir, kaum war ich draußen und so, ach, da ist ein Väter, da ist eine Hochzeit, dann hast du ein Riesenstück Fleisch gekriegt, hast du was gegessen und, verstehst du? Loslassen. Ja, loslassen ist die Technik. Du bist wie ein Tropfen Wasser. Und dieser Tropfen Wasser, der schwirrt über ein Meer des Wissens. Ja, ein riesen morphogenetisches Wissen, Akasha-Chronik. Und wenn er nicht loslässt und dann Kontakt mit dem Wasser kommt und sich da verliert, verstehst du? Und wird zu dem Wissen. Sonst hat er gar nichts, ja. Ja, und dieser Ego, der sie ja sagt, ach, du weißt jetzt und so, und du musst dich dann vorstellen, hier mit deinem Ego aufpumpen und so. Bei diesem Wissen ist umgekehrt, bei dem Schamanismus. Die Leute, die will wissen, sind wie ein Fluss, der ganz groß ist, ganz tief, erniedrigt. Warum? Damit die anderen Flüsse, die klein sind, die höher sind, sich in ihm ergießen. Dann kann er sie dann zum Meer bringen, verstehst du? Hätte er Ego, er wird sich erheben, dann wird das ganze System nicht funktionieren, der Liebe, ja?
Ja, es kam jetzt schon mehrmals im Chat, ich möchte kurz, du hast ja nur bis circa 8:30 Zeit, hast du gesagt, also 2:30 deiner
gleich,
Zeit.
Ich habe gleich einen Riesenvortrag.
Ja. Daher doch ganz schnell eine Frage aus dem Chat, Terra Preta. Hast du dich damit schon beschäftigt?
Ja. Terra Preta ist ein Zustand der Erde wie die Inkas. Ich habe selbst erlebt.
Das ist bekannt hier. Ja, ich habe Mario Heckel schon mehrmals, Marco Heckel schon mehrmals zu Gast gehabt auch dazu. Ja,
ja, ich empfehle alle Leute zum Beispiel, die Agnihotra machen oder die Holzkohle haben, einfach mit Kompost, mit Erde zu vermischen und mit Dünger von Kühen und so stehen zu lassen und das dann dahin zu bringen, dann entsteht und Schalen so von Tongeschirr und alles. Und mit der Zeit bildet sich so diese Terra Preta. Und diese Terra Preta ist auch Implosionsenergie. Das heißt, je mehr du davon Gebrauch machst, umso mehr wird es. Also ich weiß nicht, ob die Leute, Zuschauer, wissen, was Implosion, der Unterschied zwischen Implosionstechnik und explosives Technik.
Ja, es gibt unzählige Sendungen über Schauberger im Archiv. Also ja, die meisten werden es wissen, wenn nicht, kann man
ich
das nachhören.
Ich sage es kurz. Wir haben ein Rad von einem Fahrrad. Wir haben in der Mitte, wo die Speichel da sind, Zentrum. Und da ist die Energie null, die Bewegung null. Ja, das heißt, das Rad bewegt sich, die Geschwindigkeit ist am Rand höher. Und wenn du ins Zentrum kommst, ist null. Das ist explosiv. Das heißt, unsere Motoren funktionieren so und alles. Implosionstechnik ist, wenn du in einer Badwanne bist, du lässt den Stöpsel raus, das Wasser geht dann fließt durch. Dann entsteht dieser schauberische Trichter. Das heißt, am Rande, im Gegensatz zu dem Rad, hast du die Geschwindigkeit fast null. Dann wird sie langsam höher. Und im Zentrum ist sie dann sehr schnell. Verstehst du? Das ist das Gegenteil einfach. Ja. Also jetzt grob einfach so erklärt.
Eine andere Frage, die jetzt auch im Chat öfter jetzt gekommen ist. Konstantin Meil, sagte der Herr was, der war auch bei mir schon zweimal zu Gast. Hast du mit ihm auch schon mal gearbeitet oder irgendwas zu tun gehabt?
Also ich war ja letztens, als du bei mir in Graz warst, der war dabei da.
Ah, okay.
Aber, Ja, und das ist ein Pionier. Ich bin ein großer Verehrer von ihm. Und er hat wie kein anderer Experimente zur Skalartechnologie gemacht. Und wir sind befreundet. Wir haben viel miteinander so gequatscht letztens. Und es wurde ihm sogar verboten, über gewisse Themen an der Uni zu unterrichten. Ne? Und er ist jetzt halt gelähmt. Ich weiß, da ist irgendwas passiert. Der wollte nicht darüber reden, einfach. Aber was der Mann da geleistet hat auf dem Bereich, trotz Verbote und sowas, also Hut ab, der ist wirklich sehr mutig. Und der hat wirklich den Nobelpreis verdient, ja.
Okay, ich schaue nur gerade, ob da noch irgendwelche Fragen sind im Chat. Naja, vielleicht kommt noch eine. Gut, wir müssen ja bald Schluss machen hier, aber so gegen Ende würde ich noch gern auf das, ich meine, dein Thema, das du da jetzt hier behandelst, Sendung auch den Titel Paten des Friedens. Wir haben ja in den letzten paar Jahren in Europa natürlich ein riesen, ja, Chaos erlebt, aus verschiedensten Richtungen auch aufgebaut mit der Flüchtlingswelle aus dem Nahen Osten. Wie gesagt, also für mich sind Flüchtlinge aus Syrien und aus dem Irak wirklich auch Kriegsgebieten. Schon was anderes als, naja, Klimaflüchtlinge, obwohl ich Klimaflüchtlinge natürlich auch absolut verstehen kann.
Oder Klimawirtschaft.
Dein Projekt zielt natürlich darauf ab, dass du den Menschen dort, wo sie sind, wieder eine Lebensgrundlage gibst. Und das finde ich wirklich so toll dran. Denn niemand verlässt sein Land, verlässt seine Heimat, nur weil es so lustig ist. Ja,
also ja, natürlich.
und die Frage ist jetzt einfach, beziehungsweise du hast ja auf diese ganze Flüchtlingsproblematik auch eine sehr dezidierte Meinung, beziehungsweise, wie kannst du das kurz schildern, wie jetzt dein Projekt mit diesem ganzen Desaster da zusammenhängt?
Ja, Tarek, du weißt, wenn du etwas machen willst und du wirst gehindert, dann bist du erst mal drin, kochst du. Du bist sauer oder traurig oder ich weiß nicht, wie man diese Unmacht irgendwie. Und du versuchst dann irgendwie Möglichkeiten. Dachte ich, ja, irgendwie bin ich halb Deutsch, bin ich halb Algerier, bin auch Afrikaner. Ich verstehe, was da unten passiert mit den Leuten. Warum verkauft man Waffen? Deutschland verkauft Waffen, verstehst du, da unten. Ne? Ja. Wenn man sagt, warum, dann verkaufen sie über Saudi-Arabien, Katar und es geht da unten und da werden Kriege und dann die Leute, ich verstehe das nicht, ja. Und ich komme und ich versuche, mein Projekt dazu starten, um die aufzufangen, das geht nicht. Dann dachte ich, okay, ich mache mich frei. Ich gehe jetzt nach Europa, ich baue diese Anlagen. Diese Anlagen sind sehr teuer, weil allein die Kossirev-Technik kostet 10.000, ohne dass ich einen Pfennig verdiene. Dann nehme ich das Doppelte, damit ich für mein Projekt wenigstens in Algerien was habe übrig, bin ich da. Die Bäume werden gegossen, die Menschen bezahlt. Es muss weitergehen, ne? Aber es hat Dimensionen erreicht. Mal hast du zwei Aufträge auf einmal, hast du 20.000 übrig und dann hast du dann zwei, drei Monate nichts, dann musst du irgendwie was machen, ja. Und war ich in Europa und dann fingen Leute an, die diese Anlagen sehr teuer finden. Kleine Anlagen, diese Leute waren bei mir in meinen Vorlesungen dann so, wie der Urs Wirth oder der Andreas Pfeiffer. Und er sagt, warum miniaturisierst du das nicht? Also, wie kann man Kossirev miniaturisieren? Das geht nicht. Und dann haben sie angefangen, Pseudoplastikeimer zu bauen, ein paar Steine rein und die Leute zu verarschen. Und die haben nicht mal 2 Meter. Die greift nicht mal in die atmosphärische irgendwie Spannung. Und ich habe ja mittlerweile 10 Anlagen in Deutschland und die sagen, ja, deren Anlagen funktionieren bei 300 Euro pro Anlage und 2.000 oder 3.000 Anlagen, die verkauft worden sind, sagen sie, ich versuche Geld zu machen. Kannst du ja die Rechnung machen, 300 Euro bei 2.000 oder 3.000 Anlagen, wie viel Geld sie da gemacht haben. Sie haben Investitionen vielleicht von 20, 30 Euro. Verstehst du? Zu 30. Und die machen den Leuten den Kopf so. Plötzlich habe ich bemerkt, als der Urs Wirt dann mir ein E-Mail geschickt hat, er und irgendeine, Heilpraktikerin haben bemerkt, dass meine Anlage nicht funktioniert irgendwo. Und dann war ich stutzig, dann habe ich ihm geantwortet, habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Und irgendwann mal habe ich mich mit seinem Bauweise beschäftigt. Ich habe gesehen, er hat ein Orgonteil an ein Rohr und dieses Orgonteil steht da ohne Funktion einfach, außer dass wenn die Chemtrails, also Barium-Strontium-Teile, die radioaktiv sind, einfach an dem Teil da heften, entsteht das Uranoreffekt, das Radioaktivität millionenfach verstärkt und erzeugt Leukämie und blockiert meine Anlagen, verstehst du? Ich habe gesagt, wow, was ist das für ein Mensch? Wo hat der sein Wissen einfach? Also, der schadet den Menschen. Dann habe ich ein Video gemacht, wo ich die Leute warne, Leute, ihr werdet krank. Und dann kommt, ja, meine Anlagen funktionieren. Ja, funktionieren, weil meine Anlagen da sind. Meine Riesenanlagen, die 500 Kilometer abdecken pro Anlage und dann mit Interferenzen, die verstärken sich einfach, ja. Das andere ist reine Geschäft einfach. Ja, das ist wie mit dieser Chambusters damals auch, wo ich dann gesagt habe, müsst ihr auf passen und ich habe auch das Prinzip erklärt. Jetzt habe ich dazu die andere Technik genommen, wo ich diese Anlagen sogar sozusagen blockiere. Die kommen nicht bis meine Anlagen, ja. Wenn du weißt, was da geschieht, dann kannst du deine Anlagen so machen, bauen, dass diese Pipifax NHS, wo sie sagen Naturharmonieanlagen, ich sage, das sind negative Harmonieanlagen. Ich mache das nicht böswillig, um den Leuten einfach das Geschäft kaputt zu machen. Also ich schwör's dir, ich habe genug Geld, ja, ist nicht mein Anliegen, ja, aber mir tun wirklich leid die Leute, die diese Anlagen haben. Diese Anlagen gehören 10 Meter unter die Erde, wo Radioaktivität gehört. Der Urs Wirt, als er gefragt war, ja, ich habe vergessen, den Leuten zu sagen, das Wasser öfters zu wechseln. So hat man mir berichtet, ein Journalist, und die Röhren zu mit Agnihotra, das ist auch Nonsens, Agnihotra, non zu sagen Agnihotra, weiß nicht mal die Wirkung, einfach durch das Rohr rein, dann ist die Radioaktivität weg. Liebe Urs, sage ich dir, einmal radioaktiv verseucht wie die Brennstäbe, hast du 100 Jahre und mehr, damit die Gammastrahlung einfach abgeschwächt wird, ja?
Ja.
Es ist wirklich furchtbar. Ich kann mich nur aufregen, ja.
Aber jetzt die Brücke zu der Flüchtlingsfrage, die haben wir jetzt irgendwie verloren.
Nein, haben wir nicht. Okay. Ich komme dazu. Okay. Dann habe ich gesagt, wie kann ich jetzt das machen? Dann habe ich die Firma Blau Planet, die eine große Anlage von mir hat. Die waren so begeistert. Dann haben sie gesagt, kannst du nicht eine kleine Anlage bauen? Dann habe ich wirklich ein Jahr eine Mini-Sphärenharmonieanlage gebaut. Die kostet um die 5.000. Statt 20.000. Und im Baukastenprinzip kann jeder sich das bauen und die hat die Wirkungskreis von 180 Kilometer. Also wir haben jetzt fast, glaube 20 verkauft. Eine ist in Kanada, wo ich jetzt bin. Die Leute sind begeistert, die merken das. Gerade ist eine nach Teneriffa in Österreich, in der Schweiz. Die komplementiert sich mit der anderen Anlage, wo Schlupflöcher sind und sowas. Und da brauchst du kein Becken, brauchst du gar nicht. Und man kann einfach sich erkundigen bei Blau Planet. Und also es gibt wirklich tolle Testberichte dabei. Und wenn jetzt die Anlagen dann verstärkt in Europa sind, dann kommt das nicht zu Gewalttätigkeiten mit den Flüchtlingen, weil die kommen ja aus anderen Gegenden, die sind jung, die sind kräftig, die sprechen die Sprache nicht, die werden aufgenommen, die Deutschen waren immer großgütig einfach und ein Deutscher hilft überall. Also es gibt keine Erfindung, was ich kenne, was nicht vom Deutschen irgendwie entstanden ist. Einmal hat mir jemand gesagt aus Jux, ja, aber Champagner ist doch französisch. Also wenn du recherchierst, du wirst sehen, das ist eine deutsche Familie, die in der Gegend da umgesiedelt ist und die hat den Champagner gemacht. Tut mir leid, ja. Und also in Österreich gibt es viele Erfinder. Ich weiß, in Österreich auch, ja. Und ich finde diese kleinen Anlagen mit den großen Anlagen überall werden dazu beitragen, dass es nicht hier um Konflikte gibt, um Morde und was weiß ich, dass die Leute miteinander in Frieden kommunizieren. Verstehst du? Ich will verhindern diese Bürgerkriege, die jetzt hier entstehen werden oder sowas, diese Krise.
Hoffentlich nicht.
Voilà. Ja. Das also, ist ja mein Anliegen, ja.
Das heißt, da gibt es also zwei verschiedene Strategien. Das eine ist, dass man in Afrika teilweise den Lebensraum wieder zurückgewinnt.
Genau, das ist der wichtigste.
Das ist der wichtigste Teil, damit die Menschen überhaupt nicht weggehen müssen. Das wäre eigentlich das Beste, wenn jeder dort, wo er ist, halt einmal sein Auslangen findet und glücklich werden kann. Ich meine, natürlich sollte man sich die Welt anschauen, aber ja, dass also nicht ständig Migrationsströme, was natürlich zu Spannungen führt, was natürlich schwierig ist. Natürlich treffen da völlig verschiedene Kulturen aufeinander und auf beiden Seiten passiert ein Haufen Blödsinn und so weiter und so fort. Und die andere.
Damals bin ich hier nach Deutschland zurück, Europa, habe versucht, diese großen Anlagen überall, Schweiz, Österreich, Deutschland, Paraguay, Mongolei. Und dann hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, was ist mit Afrika? An sich mein Hauptproblem war Afrika. Ich wollte da diese grüne Welle und es war so tief, so ernst, dass ich diese Lichtnahrung-Geschichte gemacht habe. Und dann bin ich dann wieder essen, normal und sowas. Und dann dieses schlechtes Gewissen hat mir immer gefolgt. Dann kam ich jetzt auf die Minisphären-Harmonieanlage, die Blau Planet baut. Das heißt, die haben mich entlastet. Jetzt bin ich dabei, wirklich, wenn ich aus Kanada bin, bin ich sozusagen wieder da unten in Afrika, wo ich diese Millionen Olivenbäume mache, bin ich in Tunesien, bin ich dann in Ägypten und versuche wirklich unermüdlich irgendwie diese Welle da zu schaffen oder das Wissen zu geben an die Länder, dass die wirklich das verwirklichen einfach, ja.
Okay, also zwei Strategien. Das eine ist Lebensgrundlage schaffen und das andere ist durch diese Harmonieanlagen, wie auch immer die jetzt genau funktionieren, finde es wirklich sehr faszinierend, aber die arbeiten ja auf vielen verschiedenen Ebenen, ne? Aber eine ist natürlich auch, dass sich jetzt ganz platt gesagt die Menschen besser vertragen, ne?
Ja, also das ist die Liebesenergie. Wenn du zum Beispiel, wie sagt man, kommen wir wieder auf das Wortspiel oder so, weil es gibt im Grunde kein Wortspiel. Wenn ich über Architektur rede, warum haben die Leute zum Beispiel Architektur oder Architekt genannt, jemand, der Häuser baut? Ja, es hat mit Feng Shui zu tun, mit Energie einfach. Er hat die Art, das Qi technisch umzusetzen, Architekt, verstehst du? Da bin ich stutzig, dann sage ich, wieso? Ja, und wenn ich zum Beispiel bei Magnet auf Französisch heißt Aimant, Aimant heißt lieben, verstehst du? Und bei mir geschieht diese Magnetsache in meinem Becken, das ist eine Liebesmaschine, verstehst du? Das ist diese Blume des Lebens, ist wie diese Knoten im Herzen, dieses Sinusknoten, verstehst du? Und wenn du dich fragst, warum habe ich nicht zwei Herzen? Warum habe ich nicht das Herz auf der rechten Seite? Warum habe ich es links? Und du diese Phänomene verstehst und so, dann denkst du, wow, ja, es muss so sein. Verstehst du? Mhm. Damit diese Liebesenergie, damit das. Viele Leute, wenn du sagst, er sagt Esoterik, da sage ich, bleib bei den Wissenschaften, dass das Herz eine Pumpe ist. Aber überleg mal, mit einer Explosionstechnik, die Pumpe, das Herz als Pumpe, nicht implosiv, explosiv. Da wirst du durch die Adern irgendwie Blut schicken. Also da muss man wirklich ein großer Idiot sein, ja? Dann platzt dein Arm oder was weiß ich, ja? Da geschieht eine ganz andere Technik einfach dahinter, das ist Implosionstechnik. Aber die Leute kapieren das nicht.
Weil es jetzt noch ein paar Mal im Chat dann gekommen ist, von demselben, der vorher die Therapreta-Frage gestellt hat, jetzt ist gerade wieder gekommen, Und zwar, wie hält der zurück jetzt gegen Ende kommend, jetzt leider schon zurück zur Wüstenbegrünung selbst. Und die Frage des Hörers ist, wie hält der Wüstenboden das Wasser? Also das heißt, warum, die Frage des Hörers ist, warum versickert das Wasser einfach nicht wieder sofort, wenn es dort regnet, sondern wie hält er das und wie funktioniert da dieses Ökosystem?
Ja, der Hörer, danke ich für diese Frage. Er muss wissen, unter der Wüste, algerische Wüste, ist ein Wasserreservoir, der Napphreatik, größer als das Mittelmeer. Das heißt, du hast das Yin und Yang und du hast das Wasser, das nach oben levitiert. Und wenn Wasser dann kommt, runter, das heißt, wenn du das Wasser wegnimmst, würdest, wird eine Versalzung stattfindet. Das hat auch irgendwo, wo Gaddafi anfing, das Wasser hochzunehmen. Deshalb wollte ich damals mit meinem Projekt Regen das kompensieren. Wo ich das mache, in der Wüste, der Regen ist ja nicht normal. Der kommt als Tropfen, die Wirbel, die sind energetisiert. Das heißt, wenn diese, wie sagt man, energetisierte Tropfen auf Sand entstehen, Sand ist Silizium und da sind auch Samen. Und durch diese Verwirbelung entsteht auch dieser Piezostrom einfach, das in Kristalle ist gespeichert und das gibt einfach irgendwie organische einfach oder wie Wilhelm Reich sagt, Energie einfach, ja. Ich habe es erlebt, öfters, wenn es regnet in der Wüste, die Antilopen, die tanzen, weil sie diese Magnet irgendwie Kraft den Tropfen, die runter in Verwirbelung runterkommen einfach und plötzlich hast du eine Vielfalt an Blumen, an Champignons und sowas, ja, weil da ist diese Piezo einfach Strom und diese Magnetkraft einfach. Kannst dich ja an diese Urcode, Zeiturcode erinnern einfach. Cyber Geigi und alles. Ja. Das hat sich auch bei meinen Anlagen. Ich kenne jemanden in Österreich, wo ich das gebaut habe, ein Käsermensch, Herr Pranger, er ist in Ebs, man kann die Anlage da besuchen. Es wuchert an Urformen, die nicht mehr Löwenzahn, fast 1,50 Meter hoch. Ich war da, ich habe sogar ein Netz gestellt.
Ich habe es heute gesehen, ja.
Ja. Also ich kam selber nicht aus dem Staunen. Dann verstehst du, wenn du auf Forschung reingehst und so, da kommst du auf Phänomene, die du erst einmal nicht erklären kannst. Und dann, wenn du dann wieder das, was du gemacht hast und so, und du weißt um Sachen, dann sind sie ja klar. Verstehst du? Es muss so sein.
Ja. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt zum Schlusswort kommen, oder? Wie schaut es mit deiner Zeit aus, Majid?
Ja, ich habe schon Leute, die jetzt inzwischen gekommen sind.
Okay, und okay.
Ja, dann. Weil, ja, wir müssen ungefähr 100 Kilometer von hier weg und um 17 Uhr muss ich da sein und ich muss noch meine Technik ausprobieren. Verstehst du? Ich wäre wirklich gern, also vom Herzen, noch eine Stunde mit dir weiter und fragen und so. Vielleicht können wir eine zweite Sendung. Ich bin ja am Sonntag in Berlin. Ja, bevor ich nach Algerien, kannst du mich gerne andocken und sagen, dann machen wir das spät wie letztes Mal in Berlin. Dann weiß ich wenigstens, es ist 19 Uhr in Echtzeit. Ja. Hier ist bei mir 2:30 und du erzählst mir von 8:30. Ja.
Ja, sehr gern, dass wir das wiederholen. Jetzt gehe ich dann in die Weihnachtspause. Das heißt,
super.
Aber nächstes Jahr oder sehr gerne wieder. Dein Schlusswort an die Hörerinnen und Hörer in Bezug auf dein Projekt, auf Baumpatenschaften, beziehungsweise was ist dein größtes Anliegen oder dein wichtigstes Projekt für die Zukunft?
Auch wenn du siehst, dass die Welt morgen untergeht, pflanz einen Baum, investiere in Bäume, weil die Natur wird es dir oder deinen Kindern oder dein Nachkommen in vielfach irgendwie zurückzahlen einfach, ja. Das heißt, eine gesunde Welt zu hinterlassen für die nächsten Generationen ist das beste Geschenk, was wir denn machen können durch Baumpatenschaft.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, dem kann ich mich nur anschließen. Majid, ich danke dir vielmals, dass du heute Abend mein Gast warst. Bei dir ist es Mittag oder früher Nachmittag.
Früher Nachmittag,
Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deine Arbeit. Ich hoffe, dass sich viele Paten finden, vielleicht ein paar auch durch diese Sendung motiviert. Danke auch an Frank Nöske, der also diese Aktion ins Leben gerufen hat und der dann irgendwo auch diese Sendung hier heute losgetreten hat. Aber ich habe das eh schon lange vorgehabt, dass ich dich wieder mal einlade. Und ja, ich danke dir und wir hören uns und alles Gute für deine Arbeit.
Okay, danke schön, okay. Tarek, und schönen Tag noch. Ja?
Dir auch. Tschüss. Ciao.
Crop FM. Genau jetzt.
Ja, das war's. Die 17. Season Crop FM hat, wie ich finde, heute ein sehr schönes Ende gefunden. Es geht weiter am 5. Jänner 2017, Season Nummer 18. Und eine Sendung, auf die ich mich sehr, sehr freue, und zwar das Medium Kai Mügge und Carsten Dresbach, den vielleicht einige aus der Exopolitik-Bewegung noch kennen, der ist zu Gast bei mir mit Kai Mügge, einem deutschen Medium. Und ja, das ist sehr äußerst spannend, mit was sich die Herren da beschäftigen. Wir werden über die Geschichte des Spiritismus sprechen, zumindest in diesem ersten Gespräch. Kai Mügge ist selbst auch Medium, also so richtig, aber ziemlich schräg und absolut faszinierend. Und in diesem ersten Gespräch am 5. Jänner jedenfalls wollen wir vor allem auf die Geschichte des Spiritismus eingehen, wo auch Deutschland natürlich zumindest bis zum Zweiten Weltkrieg, wo sich da sehr viel getan hat. Seitdem ist es nicht mehr so, auch auf das werden wir eingehen, warum das so ist und so weiter. Ja, es ist sensibel und hochspannend. Wie gesagt, zu hören am 5. Jänner 2017. Bis dorthin ist, so hoffe ich zumindest, auch die Alpha-Version der neuen Website online. Ich habe schon quadratische Augen. Also, die letzten Wochen eigentlich da fast nur daran gearbeitet, also, wann immer ich Zeit hatte. Ja, am 5. Jänner hören wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dorthin wünsche ich allen eine nette, erholsame, beschauliche, nachdenkliche, schöne, wie auch immer, Weihnachtszeit. Nicht zu stressig. Und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Habe ich 2017 gesagt vorher? Nein, 2018. 5. Jänner 2018 natürlich. Freue mich schon, wenn wir uns dann wieder hören, lesen. Und ja, danke fürs Zuhören. Bis zum 5. Jänner. Macht es gut. It's not the same.